Ja, ich habe beschlossen, dass ich mich an die Perikope halte. Und zu diesem Text gibt es den Text in Johannes im 6. Kapitel. Und es ist ein sehr, 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 sehr langes Kapitel. Und es geht eigentlich in dem ganzen Kapitel um dasselbe im Prinzip. Aber dieser Abschnitt sind nur ein paar Verse. Ich werde aber Bezug nehmen auf die anderen. Und zwar ist es im Johannes-Evangelium, im 6. Kapitel. Das sind die Verse 47 bis 51. Und ich lese aus der Basisbibel. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind trotzdem gestorben. Aber dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit diese Welt leben kann. Ich finde es so toll, es sind bewegende Worte, die da vorkommen, Worte, die auch in der Zuhörerschaft damals was zum Klingen brachten. Glauben war für die Leute damals auch ein Wort, das sie verstanden haben. Ewiges Leben, ja, lebendiges Brot. Brot ist immer was, was man versteht. Aber Brot vom Himmel, damit haben sie was ganz Besonderes verbunden, nämlich die Geschichte mit Mose, das Volk in der Wüste, und dann hat ihnen Gott Manna gegeben, Gott vom Himmel, darüber werden wir noch reden. Dann ist es ungemütlich geworden für sie, weil Fleisch zu essen, den Leib zu essen, das war irgendwie. Und das vom Hingeben für das Leben der Welt haben sie natürlich auch nicht kapiert. Was ganz besonders die Leute aufgeregt hat in der damaligen Zeit und aufregen musste, ist, dass Jesus die Worte "Ich bin" verwendet hat, und zwar betont. Im Griechischen verwendet man die normalerweise nicht. Wie das im Aramäischen ist, da habe ich keine Ahnung. Aber aus dem griechischen Text kommt heraus, er hat ganz bewusst dieses "Ich bin" verwendet. Und das ist ja der Name, mit dem Gott sich bei Mose vorgestellt hat. Und das war ein heißes Eisen für die Leute damals, und das ist auch noch immer ein heißes Eisen, wenn man sagt, Jesus ist Gott. In welche Situation stellt Johannes gerade diese Worte Jesu? In diesem Kapitel beginnt er mit einer Geschichte, die wir alle kennen. Jesus hat aus 5 Gerstenbroten und 2 Fischen 5000 Männer und dazu die mit wandernden Frauen und Kinder satt gemacht. Es steht am Anfang dieses Kapitels, wo es um Brot geht, um lebendiges Brot. Die Leute damals, nachdem sie von diesem, ja, da sind noch 12 Körbe übrig geblieben, 12 Körbe, Reste, die aufgesammelt werden mussten, damit nichts umkommt, sagt Jesus, von dem, was ein Junge mitgehabt hat für seine Jause, 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und das hat die Leute umgehauen, das hat sie begeistert, das hat sie wirklich dazu gebracht, dass sie eigentlich Jesus zu ihrem Führer machen wollten. Sie wollten Jesus zum König machen. Aber Jesus ist verschwunden. Er wollte sich nicht krönen lassen. Er braucht keine Macht vom Menschen. Er hat es sowieso die Macht von Gott. Und er wird nicht lange danach einem römischen Herrscher, Verwalter der Provinz Judäa, sagen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist auch so ein Zeichen, das schon hindeutet, was kommt da. Er sagt, er ist das Brot, das vom Himmel kommt. Das lebendige Brot. Und wenn wir an das Manna denken, Manna heißt ja, man weiß heute noch nicht genau, was das eigentlich gewesen sein könnte. Man vermutet, es könnte die Frucht einer Manna Tamariske sein, aber man ist sich gar nicht so sicher. Auf alle Fälle war es für die Leute damals ein Wunder und diese Tamariske hat auch nicht so viele Früchte, dass das ausreichen würde. Es war damals ein Wunder, Gott hat sein Volk satt gemacht. Und zwar hat er sich satt gemacht. Das ist interessant. Die Geschichte von dem Manna steht im 2. Buch Mose, Buch Exodus, und zwar im 16. Kapitel. Sie sind den 2. Monat unterwegs von Ägypten in der Wüste und sie motzen wieder mal. Und das Volk motzt dauernd. Aber sie wollten lieber die Fleischtöpfe in Ägypten und ja, da haben wir wenigstens Fleisch gehabt und es ist uns so gut gegangen und ja, und ihr lasst uns hier sterben und wir verhungern hier in der Wüste. Und Gott hört sich das an und er sagt, na gut, er wird ihm was zu essen geben, er gibt ihnen Fleisch und er gibt ihnen Blut. Und ganz spannend ist, sie müssen aber den Schabbat einhalten. Und die Schabbat, also es ist, er sagt, Gott sagt ja, aber ihr müsst es tun, was ich euch sage. Sonst funktioniert es nicht. Und dann sagt ihnen, Mose sagt ihnen das weiter und ja, und dann kriegen sie diese Wachteln, das, die herkommen und da liegen und sie haben Wachteln zum Essen. Und am nächsten Tag kommt dann auch dieses komische Zeug. sagen, dass der Licht zu der Dicke auf der Erde und sie sagen, Manu, was ist das?
Was ist das?
Und sie sammeln das ein und es schmeckt wie Honigkuchen, steht. Bei mir klingt es dann nach Lebkuchen. Lebkuchen und Leben hat auch was miteinander zu tun, also schon vom Wort her. Also eine Art Lebenswort. Brot zum Überleben in der Wüste. Aber, spannend, die viel sammeln, haben nicht mehr als die wenig sammeln. Und alle haben gleich viel von diesem Manna. Und sie dürfen nur eine bestimmte Menge sammeln, sie dürfen nichts aufheben, denn am nächsten Tag ist es kaputt. Verfault und es bleibt mit dem Würmer drinnen. Ein paar halten sich nicht danach, also sie sehen die Würmer. Brot vom Himmel, fliegt vom Himmel, kommt vom Himmel, sie brauchen es nur aufzuheben, sie brauchen es nur zu nehmen und es macht satt. Und schmeckt gut. Und interessant, es ist genau bemessen. Gott gibt ihnen an, so viel dürft ihr sammeln. Und witzigerweise, die mehr sammeln, haben auch nicht mehr. Und die wenig sammeln, weil sie langsamer sind, haben auch nicht weniger. Es funktioniert. Gottes Aufteilung funktioniert. Ganz interessant. Und an das werden Sie sicher gedacht haben, lebendiges Brot, das vom Himmel kommt und so. Aber dann sind Sie doch ein bisschen entsetzt. Denn Sie sagen, den kennen wir doch. Ich meine, sein Vater ist der Josef, den kennen wir alle. Seine Mutter kennen wir auch. Was will der eigentlich? Wieso kommt er plötzlich vom Himmel? Wieso ist er lebendiges Brot? Der spinnt ja. Der kann ja nicht normal sein. Und es ist wirklich was ganz Entsetzliches und dann, wenn man weiß, dass Gott seinem Volk vergessen hat, Blut zu essen. Und wenn er dann noch weiter redet nur weiter von meinen Leib und mein Blut und so weiter, dann war das Prinzessin maßlos. Was sagt Jesus da? Welche Frechheit. Er kommt vom Himmel, wir kennen ihn alle. Wer ist dieser Jesus? Und daran entscheidet sich's. Wer ist dieser Jesus? Wer ist er? Kommt er vom Himmel? Oder ist er doch nur Mensch gewesen? Nur ein Prophet? Und dann verzapft er so eine Blödsinn. Wirklich schrecklich. Er kommt vom Himmel, er ist das lebendige Brot. Wer von seinem Brot isst, wird nicht mehr sterben. Das ist schon was einen ganz, ganz großen Anspruch stellt. Einen Anspruch nicht nur an die Leute damals, sondern auch an uns. Denn wirklich verstehen, tue ich das nicht. kommt dieser Glaube ins Spiel, den Jesus am Anfang von diesen paar Versen ins Spiel bringt. Wer glaubt, wird leben. Herz. Und zwar, der hat ewiges Leben. Wer glaubt. Und dieses Glauben war, ja, ich würde sagen, es war und ist immer noch eine Zumutung für uns Menschenverstand. Es ist immer noch eine Zumutung zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er Gott selber ist, dass in ihm Gott selber auf die Welt gekommen ist. Das können wir nicht wirklich verstehen. Also ich würde zumindest nicht. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als entweder zu sagen, das ist ein Blödsinn, oder ich glaube das. Ich kann nicht verstehen, dass Gott mich liebt. Ich kann nicht verstehen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, damit ich seine Schwester bin, damit ich Kind Gottes sein kann. Ich kann das nicht verstehen, ich kann es nur glauben. Und das entscheidet eigentlich alles. Brot kann ich essen, das kann ich spüren. Und ich glaube, dass deswegen auch Jesus sowas genommen hat wie Brot, als Beispiel für das, was er ist für uns. Jeder, der im Ausland lebt eine Zeit lang, sehnt sich genau nach dem Brot, das er als Kind immer gegessen hat. Und man kommt dann wieder heim und denkt sich, endlich mal ein gescheites Brot wieder. Nicht dieses komische da, das so ganz anders schmeckt. Also, ich glaube zumindest die Leute in unserer Kultur leben mit dem Brot ihrer Kindheit oder mit dem Brot dessen, was ihnen dann schmeckt. Und sie wissen ganz genau, das Brot, das kriege ich nur dort und diese Gewürze in dem Brot, die gibt es nur dort. Und das schmeckt halt. Man gewöhnt sich an andere Brote auch. Aber Brot ist was ganz Substanzielles in unserem Leben, in unserer Kultur. In anderen Ländern hätte ja vielleicht was von Weiß gesagt. Aber für uns ist es das Brot. Und ja, Brot, das schmeckt. Wo schmeckt denn das Brot? Bitte da uns an. Wo schmeckt denn das Brot? Brot, das satt macht. Brot, von dem ich leben kann. Das mich stark macht. Wie macht mich Jesus stark? Ich möchte jetzt nicht nur auf das Abendmahl hinkommen, weil ich denke, da haben sich so viele Christen schon die Köpfe eingeschlagen über was da alles drinnen steckt. Ich möchte jetzt einfach nur auf das Brot gehen. Jesus, das Brot. Wie macht Jesus mich weiß, dass ich geliebt bin, dann bin ich stark fürs Leben. Jeder Psychologe, jede Psychologin heute sagt uns, das, was man einem Kind mitgeben kann, damit es mit dem Leben zurechtkommt, ist, dass ich ihm zeige, dass es geliebt ist. Und dieses Geliebtsein macht stark. Jesus ist ja nicht nur gestorben, er ist ja auch verstorben und er ist in unserer Nähe. Jesus zeigt uns auch jetzt, dass er uns lieb hat. Und mit diesem Wissen, und jetzt werde ich von Wissen ganz spannend, wie kann ich das wissen? Ich kann es nur glauben, dann weiß ich es. Das Wissen ist auch so eine Sache in der Bibel. Wissen ist eine sehr körperliche Sache in der Bibel. Wissen und Erkennen ist das Wort für die geschlechtliche Vereinigung eines Ehepaares. Also was ganz, ganz hautnahes. Wenn ich mit Gott eine Beziehung habe, sodass ich ihn ganz nah in mein Leben einlasse, dann darf ich wissen, dass er bei mir ist. Ich spüre das einfach. Und spüren ist ja eine Art Wissen. Das ist kein Wissen mit dem Verstand. Das ist ein Wissen in unserem Inneren. Ja, was machen wir mit Jesus? Was machen wir mit Jesus? Glauben wir, dass er der Sohn Gottes ist? Glauben wir, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld, dass er uns mit Gott versöhnt hat, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er der lebendige Herr ist und dass er wiederkommen wird? Glauben wir, dass wir durch Jesus einfach so die Kinder zu Gott dem Vater werden dürfen? Das ist das, was wir mit Jesus tun können. Oder sagen wir, naja, der war ein guter Mensch. Ja, er hat viele Sachen gut gemacht. Vielleicht hat er wirklich ein paar Kranke geheilt. Er war ein Prophet. Aber gestorben, auferstanden, gestorben schon. Wir alle sterben, aber auferstanden. Und dass er uns befreit hat, glauben wir das. Leben wir von ihm? Jetzt denke ich nicht nur an mit ihm, sondern von ihm. Macht mich das stark, dass ich weiß, dass er für mich gestorben ist, dass er mir meine Schuld vergeben hat, dass er ja, dass er mich als unschuldig sieht, als frei, unbelastet. Davon kann ich leben. wahr sein, Gottes Wort. Am Anfang seines Wirkens, noch bevor Jesus wirklich hinausgegangen ist, hat er dem Satan gesagt, der Mensch wird nicht von Gott allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Gottes Wort hilft uns, Jesus nahe zu sein. Und das Reden mit Gott. Und wir haben uns heuer vorgenommen, als Gemeinde, gewisse Zeiten besonders in unserem Leben einzuräumen, in denen wir mit Gott reden können. Ein Rabbiner hat mir mal vor sehr langer Zeit gesagt, beten heißt, sich vor Gott richten lassen. Nämlich richten in dem Sinn, dass er mich zurecht richtet, auf den richtigen Weg wieder bringt. Und wenn ich mit Gott im Austausch bin, wenn ich nicht nur meine Gedanken bei ihm ablade, Manfred Siebold sagt einmal, ich habe so viel von mir erzählt. Herr, was willst du? Herr, zeige mir, was dir gefällt. Dieses Beten ist bei uns oft so, wir haben eine lange Liste, ich habe auch eine lange Liste, und diese lange Liste vor Gott abzuarbeiten. Und da gibt es eine richtige Wunschliste. Alles, was wir brauchen, dringend. Und das, was wir noch dringender brauchen, ist dringend. Und das, was wir gerne hätten. Und ja. Und dann kommen wir nach einer gewissen Zeit drauf, irgendwie hat Gott gerade die Gelegenheit gehabt, uns irgendwo zu unterbrechen. Weil unsere ganze, aber die Liste ist ziemlich lang und wir reden und reden und reden und reden. Und Jana nimmt die Uhren voll. Und er hört uns immer noch zu. Das Spannende ist, wenn uns jemand die Uhren voll jammert, sei es ein Kind oder irgendjemand, dann gibt es eine Zeit, wo wir dann abschalten. Wo wir die Uhren zumachen und den reden lassen. Und nach einer gewissen Zeit sagen wir dann ja oder so. Nennt sich dann Spiegeln oder aufmerksames Hinhören oder wie auch immer der Trick, den diese Tricks heißen. Aber wir hören nicht mehr hin. Gott hört immer hin. Und es ist spannend, weil wir haben einen Gott, der immer, 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 immer hinhört. Aber er würde uns gerne an uns was sagen. Und wenn wir nur reden, dann kann er das nicht. Und Gebet sollte ein Austausch sein zwischen mir und Gott. Und das